Oh, guten Morgen und Respekt an euch, dass ihr früh und rechtzeitig aus dem Bett gekommen seid. Ich habe ja schon gesehen, um 9 Uhr direkt mit dem Vortrag hier loslegen. Das ist harter Tobak. Ich habe die Ehre und bin der Zweite. Das macht es schon mal deutlich einfacher. Ich hoffe, ihr hattet bereits einen guten Start. Ja, ich habe euch heute mal wieder was Nicht-Technisches mitgebracht. Irgendwie habe ich so einen Eindruck, so wenn es um die State-of-the-Art-Technik und Bleeding Edge und so weiter geht, sind ja andere Leute mittlerweile berufen. Meine grauen Haare trennen mich ein bisschen vom aktuellen Stand der Technik oder sowas. Aber das macht nichts, denn es gibt viele andere spannende Themen, insbesondere wenn man sich um Open Source als Allgemeines mal über die letzten 10, 20, 30 Jahre ein bisschen beschäftigt und schaut, was da momentan passiert. Und darüber ist mein Kuckuck-Vortrag entstanden, der Kuckuck im Bieterverfahren. Kurz für diejenigen, die mich irgendwie oder uns noch nicht kennen, wir sind die Heinleins, wir haben den Stand hier vorne gleich um die Ecke. Wir sind, ich mache Linux seit 30 Jahren, habe zum Glück nie was anderes gelernt, so Windows 95 und diese ganzen neumodischen Startups und so weiter, die waren nichts für mich. Und wir sind für Privatsphäre, Datenschutz und digitale Souveränität, das heißt, wir betreiben Mailbox.org und OpenTalk, die neue geile Videokonferenz. Aber darum soll es jetzt hier heute nur bedingt gehen und selbstverständlich suchen wir gute neue Mitarbeiter. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Open Source. Wenn wir uns anschauen, wie Open Source so die letzten 10, 20, 30 Jahre behandelt worden ist, ne, in den 80ern, 90ern hieß das noch Public Domain, ja, dann war das immer so als Mythos, das, was die Leute da draußen so glauben, die vielleicht nicht hier auf dieser Konferenz sind. Ne. Zum einen, Open Source ist irgendwie da, das sind ganz viele Nerds, die hocken mit Kapuzenpullis auf Konferenzen rum und programmieren fleißig oder Universitäten machen das Ganze. Open Source in Code ist irgendwie da, der wird von komischen Leuten gemacht und dann kann man dem vertrauen oder auch nicht vertrauen. Der Microsoft-Fraktion sagt, kann man natürlich nicht. Wir sagen natürlich, kann man erst recht. Aber irgendwie ist das ja da und ist kostenlos. Linux, Open Source, ist kostenlos. Das ist natürlich was, da kann man schon berechtigt fragen, stimmt das überhaupt? Ja, aber zumindest da draußen, ja, von Leuten, die vielleicht auch nicht so tief in der Szene sind und alles mitkriegen, ist das so allgemein die ganze Annahme. Ja. Es ist aber natürlich so, und da spreche ich genauso auch für mich und mein Team und meine Firma, relevant Code heute da draußen, gerade von den großen Suiten und Programmen, die da wirklich jetzt zum Beispiel im Public-Bereich oder für Unternehmen eingesetzt werden, stammen wirklich einfach von Firmen, die wirklich auch einfach Geld verdienen müssen, die Leute einstellen, die hungrige Mäuler stopfen müssen, die sich um Aufträge kümmern müssen, wo die Chefs nachts auch mal schlecht schlafen, wenn das Geld nicht reinkommt oder irgendein Trouble ist. Das ist schlichtweg natürlich auch ein kommerzielles Geschäftsmodell. Ja? Es ist auch einfach so, dass wenn ich mir heute angucke, was File-Sharing-Suiten sind oder so ein Open Exchange oder ein Univention und so weiter, ja, da stecken einfach 10, 20 Jahre lang Arbeit dahinter. Und das ist natürlich nicht immer nur altruistisch und natürlich nicht immer nur alles umsonst gemacht, ja, auch wenn es im Idealfall gelingt, da noch eine große Community um drum herum zu stricken. Ja, aber natürlich haben da irgendwann auch Leute einfach mal gesagt, ich gründe eine Firma, ich nehme Geld in die Hand, ich steige ins Risiko, ich mache das alles. Oft, und das finde ich so schön bei uns in der Szene, schon aus sehr hehren altruistischen Motiven und guten Werten, nämlich zum Beispiel freie und sichere Kommunikation, freie Software, Gemeingut und so weiter und so fort. Und man hätte ja das Lizenzmodell auch anders machen können mit derselben Idee. Aber am Ende schon auch irgendwie, dass es natürlich um Business geht, muss man einfach so bei aller Liebe zu Open Source auch sagen. Ja? Wenn wir uns heute so ein großes Projekt angucken, was so ein großes Major Release von einer neuen Software kostet, oder ich spreche da aus eigener Erfahrung, OpenTalk, was wir da in die Hand genommen haben, dann sind wir schon mal locker irgendwie bei 10 Millionen Euro, die es kostet, so eine Software entwickeln zu lassen. Wenn man ein paar Jahre 20 Leute daran setzt und nicht ganz im Hungerlohnsektor unterwegs ist, dann ist man wirklich ernsthaft im siebenstelligen Bereich. Ja? Das macht man dann, ja? Aber man hat natürlich hinterher auch einen Plan, dass man das irgendwie mal wieder reinkriegt. Ansonsten kann ich nur den Tipp geben, man sollte es lassen und sich mit diesem Geld zur Ruhe setzen oder mit dem nächstbesten Flugticket in die Karibik abholen. Wenn wir uns die Open Source Business Alliance anschauen, so diesen Branchenverband der Open Source Unternehmen hier in Berlin, ich sage immer die große Open Source Familie in Deutschland, ja, viele sind seit Ewigkeiten dabei, ne, dann sind das momentan so 200 Unternehmen, dann haben wir da schon ernsthaft hier ungefähr 95.000 Mitarbeiter, die da laufen. Da sind natürlich auch ein paar große Riesen dabei, ja, Bechtle ist glaube ich auch dabei und natürlich auch mal eine SUSE, eine Red Hat oder so, wo ein paar mehr Leute als im kleinen Mittelstand unterwegs sind. Da sind aber auch eine ganze Menge Firmen dabei, die haben eben so 50, 80, 150, 250 Mitarbeiter. Da kommen schon ernsthafte Summen zusammen in den Leuten, die darauf angewiesen sind und auch mit dem Umsatz, der dort einfach in dieser Branche gemacht hat. Und was ich persönlich so schön finde, und das ist für mich auch einer der Gründe für Open Source, das Geld bleibt halt bei den arbeitenden Leuten, ja, fließt nicht irgendwo ins Ausland ab, es ist nicht die gedruckte Lizenz, sondern es ist meistens auch echtes Geld für echte Arbeit, Hands-on, Service, Support, echte Dienstleistung und landet eben tatsächlich damit auch bei uns oder bleibt eben auch bei uns. Und ich bin da durchaus ein Freund davon, auch einfach im deutschen Mittelstand hier bei uns in der Region. Ja. Dass Open Source funktioniert im geschäftlichen Umfeld, basierte für mich die letzten Jahre, Jahrzehnte immer auf einem Gentle Persons, wie das gegendert heißt, habe ich mir sagen lassen, Gentle Persons Agreement. Ja. Nämlich tatsächlich, dass Open Source Software, auch wenn es wie kommerziell programmiert ist, schon irgendwie gerne dem Gemeinwohl dient und auch unter eine Open-Source-Lizenz gestellt wird. Und wer sie sich runterlädt, kann sie auch installieren, benutzen für die Schule, privat, für einen Verein oder auch für ein Unternehmen. Ja, benutzt es halt einfach, die Lizenz ermöglicht das. Aber irgendwie dann auch, dass irgendwie eine Form von Geldrückfluss an die, die das jahrelang gemacht haben, dazugehört. Also namentlich irgendeine Subskription für den bevorzugten Update-Channel. Ob der dann tatsächlich was Besseres liefert oder das Gleiche liefert, aber man hat einen Grund zu zahlen, das sei mal dahingestellt. Ja, das ist eben genau dieses Gentle Persons Agreement, dass man auch mal sagt, ja, das will ich ja irgendwie auch mal rückfließen lassen. Aber natürlich auch Service, ja, dass ich einen Supportvertrag habe, dass ich anrufen kann und nicht nur die Lizenz bezahlt habe und wenn es dann schief geht, erst recht noch zahlen muss, wenn wirklich jemand sich um ein Problem irgendwie kümmert. Das war mal das, was so eigentlich jahrzehntelang gut funktioniert hat, fand ich. Dort, wo es möglich war, hat man darauf geachtet und dort, wo es eben kein Geld gab und nicht ging oder das gemeinnützig war, hat man es einfach so gemacht. Das ist ja auch schön und gut. Ja? Aber man muss das einfach auch nochmal klar sagen und es tut mir leid, wenn ich jetzt heute so ein bisschen, liegt ein bisschen an dem Vortrag, diese Business-Schiene hier so raushängen lasse. Wenn der Hersteller einfach irgendwann auch kein Geld damit verdient, dann wird es halt irgendwann auch kein OwnCloud, NextCloud, was auch immer oder sowas da draußen geben, weil es einfach natürlich nicht mehr funktioniert und nicht mehr finanzierbar ist. Und das ist halt das Problem. Und das ist halt das, was wir Unternehmen dann auch einfach machen. Klar, wir wissen, dass es grundsätzlich funktioniert, machen wir auch seit Jahrzehnten. Ja, aber es ist dann schon eine harte Entscheidung, die man sich auch wirklich überlegt. Wir haben da auch ein Jahr lang drauf rumüberlegt. Können wir unseren kompletten Code jetzt unter einer Public-Lizenz stellen, also in unserem Fall zum Beispiel EUPL, ja, dass es jeder benutzen kann oder freuen sich am Ende alle und wir sind tatsächlich Nese und gehen pleite und sind insolvent. Ja. In der Sekunde, wo ich den Code behalte, habe ich da natürlich noch andere Kontrollmöglichkeiten, was damit passiert. Aber wenn ich den Schritt erstmal gehe und das unter solche Community-Lizenzen stelle, ja, dann ist das natürlich erstmal irgendwie draußen. Und die Frage muss man sich stellen. Und das ist halt für mich, dieses Gentle Persons Agreement fällt für mich so ein bisschen unter das Motto Leben und Leben lassen. Ja. Ich denke, die meisten Subskriptionen sind da durchaus fair und vernünftig und es gibt auch einen vernünftigen Gegenwert. Es erfordert aber eben auch, dass Leute eben auch bereit sind, das zu machen. Und da kommen wir eben genau dazu. Ich habe es ja genannt, das Kuckucksproblem. Ja? Leben und leben lassen, das macht nämlich meiner Meinung nach der Kuckuck genau nicht. Und darum habe ich den Vortrag so genannt. Denn der Kuckuck macht ja Folgendes, der legt ja sein Ei in fremde Nester. Und sobald das Kuckuckskind, was früher dran ist, geschlüpft ist, räumt es erstmal ordentlich auf. Ihr müsst euch da jetzt so einen ganz sonorigen, ich habe den Ton jetzt nicht so ganz sonorigen, sobald das Kuckuckskind geschlüpft ist, macht es sich sofort daran und tötet die Nachkommen der anderen Eier. Ja? Aber ich fand tatsächlich diese Aufnahme mal ganz schön von diesem Naturfilmer. Übrigens, ey, das Ding ist frisch geschlüpft, echter Kraftakt. Aber Fakt ist einfach, es tötet die Nachkommen und die Zukunft von dem oder denjenigen, die es eigentlich großgezogen haben und von denen es eigentlich lebt und gepflegt wird. Und darum habe ich das Kuckucksproblem genannt. Warum ist das Kuckucksproblem jetzt erst aufgetreten? Ja, was ist anders, als wir es die letzten 10 Jahre irgendwie hatten? Die Revolution tötet ihre Kinder oder der Erfolg frisst uns auf. Ja, vor 20 Jahren war Open Source tatsächlich noch was für Nerds. Und die, die es eingesetzt haben im kommerziellen Umfeld oder in einer Behörde, in einer Verwaltung, die haben dafür gekämpft, die haben selber privat gemacht, die haben sich dafür eingesetzt und die wussten eben auch, wie man das benutzt, dass Fairness dazugehört und haben eben dafür gesorgt, dass sie sich einen Dienstleister suchen und man die Ausschreibung entweder nicht braucht oder man ein bisschen mauschelt oder gut gestaltet, sodass das eben tatsächlich diese Fairness eingehalten worden ist. Und jetzt ist es so, dass Open Source in der öffentlich-rechtlichen Verwaltung, digitale Souveränität und was wir nicht alles die letzten 10, 20 Jahre hatten, tatsächlich auch so populär wird, dass es irgendwann einfach beschafft wird wie stinknormale Software. Das heißt, da gibt es irgendwo eine Ausschreibungsstelle, die kriegt den Auftrag, beschafft mal so und so viel Windows-Lizenzen, so und so viel Virenkeller-Lizenzen, außerdem brauchen wir noch 300.000 Office-Suiten und jetzt brauchen wir noch irgendwie ein Open-Source-Projekt zu dem und dem Thema. Ja, und diese Ausschreibungsleute von heute, ich glaube, meine Batterie ist ja ein bisschen müde langsam, ja, die beschaffen halt einfach Software und die schreiben das aus, wie man halt Software ausschreibt. Ich brauche so und so viele Lizenzen, 20.000 Nutzer, der Preis zählt. Denn das ist das, was normalerweise so eine Beschaffungsstelle macht. Ja, die Bieter sollen antreten und der das billigste Klopapier liefert, der darf halt liefern. Oder die billigste Haarmilch. Ja, oder das billigste Kaffeepulver oder die schönsten Stühle zum billigsten Preis. Wobei die schönsten Stühle ist ja schon fast wieder eine Wertung. Ja, meistens ist es vielleicht einfach nur der billigste Preis. Ja, und das Zweite ist, dadurch, dass es so populär wird, sind eben nicht mehr immer die Open-Source-Experten, die Nerds in den Unternehmen mit beteiligt und haben was gemacht, sondern es wird halt allgemein nach Schema F gemacht. Und wir haben tatsächlich auch eben Auftragsvolumen, die ein paar Millionen Euro sind. Wenn so ein Bundesland irgendeine Plattform bestellt, dann ist das garantiert natürlich irgendwas Siebenstelliges ganz schnell. Das heißt, da kommen jetzt auch normale kommerzielle Firmen, die alles Mögliche im IT-Bereich machen oder den gerade für sich entdecken, natürlich, und sagen, ja, für ein paar Millionen Euro, da setzen wir mal ein Vertriebsteam an, wir holen uns die Ausschreibungsunterlagen, wir rechnen das mal durch, muss man halt anbieten. Ja? Muss man nur tun. Und das ist tatsächlich das Problem, wir locken eben andere Leute an und damit locken wir auch Kuckucks an. Das heißt, der Kuckuck ist für mich eine Firma, die irgendwie die Software, die da angefragt wird, die Open-Source-Software einfach anbietet, ja? Die natürlich Dritte programmiert haben, ist ja nicht deren eigenen Software oder dass sie in das Projekt involviert sind, sondern die ist ja eben frei verfügbar und gucken eben nicht drauf, dass derjenige, der das gemacht oder diejenigen, die das gemacht haben, irgendwie einen Anteil machen, sondern die sagen einfach, alles klar, ich muss noch ein ganz bisschen First-Level-Support machen, das kostet so und so viel, vielleicht habe ich noch Betriebsleistung in unserem Rechenzentren. Na, auch da kommt so ein bisschen Kuckucksproblem her, Leute, die halt ihr eigenes Rechenzentrum auslasten, kann man installieren, können wir betreiben, muss man durchkalkulieren, ja, und bieten halt einfach an und eigentlich schmarotzen sie auf der Arbeit, die die anderen geleistet haben, denn sonst wird es diese Software und diese Projekte tatsächlich gar nicht geben. Und das Problem ist natürlich jetzt, dass in diesen Ausschreibungen sowas wie Service, sowas wie Support und Subscription eben auch gar nicht mehr gefordert ist als verpflichtende Sache. Nicht immer, liegt eben genau an der Qualität der Ausschreibung, ja, kommt drauf an, wer es gemacht hat, aber oft eben nicht. Und dann ist es eben oft einfach nur der Preis, der da irgendwie zählt. Böse könnte man ja fast formulieren, je besser die Software ist und je reibungsloser sie funktioniert, umso weniger brauche ich Support. Und wenn dann eben auch dieses Gentle Persons Agreement da nicht im Hintergrund steht, dass ich sage, mache ich aber trotzdem, weil ich das vernünftig finde und ich verstanden habe, dass das wichtig ist, ja, dann sage ich doch erst recht, das läuft so glatt, ich brauche einfach keinen Support, wenn nicht, gibt es irgendwo ein Forum. Ja, also je besser ich es programmiert habe, umso weniger kann ich tatsächlich noch als Unternehmen davon überleben. Ja, ist fast ein bisschen schwierig. Da stellt man sich dann schon die Frage, ob der, machen wir nicht so, aber man müsste wirklich mal die Frage stellen, ob man wirklich so blöde ist, einen reibungslosen Installation Guide, eine gute Dokumentation, ja, und eine volldokumentierte Konfiguration bereitzustellen oder ob das nicht dann eben doch irgendwie schwierig wird, wenn es eben genau dieses Agreement nicht mehr existiert. Und das ist das Problem. Ich habe das hier mal Dead by System genannt, weil gerade dieses Ausschreibungssystem, dieses Agieren über den Preis, ja, das ist ja irgendwie auch systematisch ein Problem und nicht nur eine Einzelfallsache. Denn der Kuckuck, der kalkuliert nur die Betriebskosten. Der Hersteller lebt normalerweise davon, dass er das vielleicht auch hostet und auch betreibt oder dass er einen Partner hat, mit dem er das macht. Ihr bietet das an, wir sind der Hersteller, gemeinsam machen wir immer wieder diese Projekte und haben Übungen miteinander. Ja. Der muss natürlich auch seine eigenen Leistungen und die Erstellung irgendwie einprogrammieren. Ja. Und das kann der Hersteller unmöglich preislich gewinnen. Er wird ja qua Definition in diesem System immer teurer sein müssen, als jemand, der nur den Betrieb kalkuliert. Selbst wenn ich weiß, zu welchem Preis ein Kuckuck anbietet, ich werde ihn nie unterbieten können, geschweige denn wollen, aber auch nicht können, weil dann hätte ich einen Dumpingpreis zu Betriebskosten und meine Firma ist trotzdem insolvent, weil ich einfach den Entwickler ja trotzdem nicht bezahlen muss. Der Kuckuck sagt, ja, ich muss den Entwickler ja auch nicht bezahlen, ich mache das einfach so. Das heißt, das kann unmöglich noch funktionieren, weil gerade solche Kuckucksstrukturen, solche Vertriebsstrukturen, die mit dem Vertriebsstream rangehen, die das hart kalkulieren, die bieten meistens jetzt auch nicht gerade sonderlich teuer an, sondern eher definitiv am unteren Level. Also da ist dann auch einfach gar keine Luft, um sich da noch irgendwie hinzusetzen. Ja? Und das Problem ist eben auch tatsächlich für uns IT-Dienstleister, wie wir als Heinlein ja auch sind, ja, dass wir mit solchen Firmen einfach partnern und gemeinsam auftreten und Projekte machen. Ich kriege dieselben Ausschreibungsunterlagen. Klassisch hätte man den Partner, also den Hersteller ins Boot geholt, hätte man es gemeinsam gerechnet, gemacht und dann bietet ein Partner oder bieten zwei Partner getrennt oder konkurrierend den Hersteller an, aber überschaubar aus der Familie. Aber ich weiß, dass es jetzt Kuckucke da draußen gibt und ich weiß, dass ich auch als Partner für den Hersteller, dem ich loyal bin, definitiv verlieren werde. Und ich habe in den letzten 1,5 Jahren mehrere Ausschreibungen an Kuckucke verloren. Das ist dick siebenstellig. Ich sag mal, ich habe in den letzten 1,5 Jahren 3,5 Millionen Euro an Kuckucke verloren. Ja, also Umsatz, nicht Gewinn, keine Angst. Also ist ja so ein kleiner wirtschaftlicher Unterschied. Ja. Aber natürlich auch diesen Umsatz, der anteilmäßig da durchgereicht worden wäre, da steckt ja damit drin. Das heißt, ich komme wirklich auch in eine moralische Zwickmühle. Weil jetzt kann ich mein Business zumachen und sagen, ja, ich mache keinen IT-Dienstleister mehr. Oder ich biete gegen dich als Hersteller an, selber im Kampf preis. Ja, bitte. Wie mache ich das mit Fragen? So, wir sind ja schon mit drin. Also wenn sie direkt passt, hau raus, würde ich sagen. War es das oder kommt noch einer?
Nein, bitte. Unser Vertrieb sagt mir immer, es ist nicht wichtig, was der Preis ist, den wir anbieten, sondern unsere Kunden kaufen über die Qualität.
Die Frage war, dass ein Vertrieb... Gibt beides. Die Frage war, ich muss wiederholen für die Aufzeichnung, ja, sein Vertrieb sagt ihm immer, der Preis ist nicht so wichtig, wir verkaufen über die Qualität. Glückwunsch, ihr habt die richtigen Auftraggeber. Aber die Frage ist halt einfach, also ich würde mal sagen, das ist noch Oldschool, das Alte, gibt es ja auch. Ne? Gibt es auch eher im wirtschaftlichen Bereich, wo man eben partnert, ein Unternehmen einfach sich Vertragsfreiheit hat und aussucht und man dann eben ganz genau auch einfach weiß, ich will ein stressfreies Projekt, ich will das mit euch machen und so weiter. Aber eben im öffentlich-rechtlichen Bereich und wo es eben zunehmend von fachfremden Leuten beschafft wird und wo eine Ausschreibung, kommen wir gleich noch zu, auch immer juristisch ein bisschen heikel ist und wer viel macht, macht viel falsch und dann kommen die Anwälte, komme ich gleich noch drauf, da sehe ich das eben zunehmend einfach anders, weil eben auch der fachliche Sparringspartner auf der anderen Seite fehlt, der auf sowas aufpasst. Oder so eine Ausschreibung, ich sag mal, diplomatisch vorbereitet. Ja. Ansonsten stimme ich dir zu. Ja. Ich habe mich auch nie über Preis verkauft, ganz klar. Ja. Sondern die Leute wollten, dass sie mit uns ein schönes Projekt machen. Und dann muss man sich nicht rechtfertigen und geht eine gute Freundschaft und Partnerschaft ein. Das macht auch definitiv mehr Spaß. Davon mal ganz abgesehen. Ja. Also, mein Problem ist aber einfach, sobald es einen Kuckuck da draußen gibt, tut mir jetzt ein bisschen leid für dieses inflationäre Wort heute, aber sobald es einen Kuckuck da draußen gibt, der das eben nach unten unterbietet, können 17 Leute total loyal und sauber spielen. Er macht's und freut sich und lacht sich tot über die anderen, die so doof sind. Ja. Und wenn das halt System hat, dann ist der Damm einfach gebrochen. Bitte.
Das, so wie du es darstellst, müsste die Software also feature-complete sein und bugfrei sein. Richtig?
Die Software müsste feature-complete und bugfrei sein. Sonst müssten wir ja eben noch nachprogrammieren und erweitern. Ja, in dem Fall ja. Wobei auch da dann einfach ist das zum Beispiel so ein Kuckuck einfach sagt, ja, das kriegen wir dann auch noch angedengelt, die 5 kleinen Anpassungen und so weiter zu. Da komme ich später auch nochmal dazu, stelle ich mal zurück. Aber ja, natürlich, das ist ja, je fehlerfreier die Software ist, umso weniger kann ich nach dem klassischen Service- und Supportmodell noch arbeiten. Natürlich. Ja? Aber wir haben ja mittlerweile auch ausgereifte große Suiten, ja, die ja auch mehr als nur 100.000 Zeilen Code umfassen. Ja, und die funktionieren ja schon. So ist es nicht. Klar, sobald Custom-Anpassungen, also Logo-Branding ist immer das Wichtigste, ja, schon richtig, aber was ein bisschen drüber hinausgeht, dann, klar, da brauchst du irgendwann Insider-Wissen oder Code-Wissen sozusagen. Aber das ist halt das Problem, was ich nochmal klar machen muss. Einer reicht und einen gibt's, weil wir mittlerweile 7-stellig sind und es einfach Firmen gibt, die das spielen. Ja. Das Problem ist einfach so ein bisschen, wenn wir das mal übertragen, ja, und das kam aus einem Kneipengespräch neulich zu dem Thema mal raus, habe ich das hier mit aufgenommen, würden wir so kommerzielle Software beschaffen. Dass wir einfach irgendwie sagen, ah, wir kaufen die kommerzielle Suite von dem und dem Hersteller, dann heißt es mindestens erstmal Partnerzertifikat, du brauchst ein, wie heißt das, MSCE oder sowas Zertifikat, gibt's das noch heute? Oder du musst das und das haben, ich weiß es echt nicht. Also normalerweise würde ich schon auch sagen, wenn du für den kommerziellen Hersteller was verkaufst, dann musst du eben Partner sein, Qualifizierung haben und. Das wird dann noch relativ schnell gefordert. Aber beim Linux-System, ja, lad's runter, nimm eine Distribution. Wer ist schon der Hersteller und so weiter und so fort, der wird das halt tatsächlich schnell schwierig. Das heißt, ich nehme sogar in meiner Wahrnehmung ein bisschen wahr, dass es tatsächlich gegenüber kommerziellen Produkten da sogar ein bisschen mehr auf Support geachtet wird, als in dem freien Linux, was ja einfach da ist. Aber das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber natürlich kann ich als kommerzieller Hersteller per se das Kuckuck-Problem kontrollieren, weil ich halt einfach meine Lizenz ja an den Großhändler, an den Distributor oder dann an den Endverkäufer geben muss. Und wenn ich einfach sage, du darfst meine Lizenz nicht verkaufen, weil du sie im Zukauf von mir nicht kriegst, dann kann er es auch nicht anbieten. Also ich habe jederzeit die Kontrolle de facto, wer mich verkauft und anbietet. Und das kann ich eben bei diesen freien Lizenzen eben nicht machen. Ja, klar, man muss... Ja, hast recht. Danke. Darf ich es nachher fixen? Hast recht. Falsches Wording. Danke. Für die Aufzeichnung. Proprietär wäre das bessere Wort als kommerziell. Kommt davon, wenn man es zu spät nachträglich noch einschreibt. Klar, Open Source ist natürlich schon vom Geist und da will ich auch gar nicht dagegen angehen. Open Source ist vom Geist schon, jeder soll es benutzen und runterladen können. Hey, ich habe 30 Jahre längst anderes gemacht, also nichts liegt mehr ferner, als genau dieses Gemeingut da irgendwie zu haben. Ja, aber ich habe natürlich auch noch die ganzen anderen Vorteile, zum Beispiel, dass wenn der Hersteller wirklich dann mal insolvent geht oder nicht mehr da ist, ja, dass ich den Code habe, dass ich kein Vendor-Login habe, dass ich nicht gezwungen bin, eine Lösung abzulösen, wenn der Hersteller sie nicht mehr unterstützen möchte. Ich aber eben zum Beispiel einen guten Dienstleister habe oder finde, der sagt, ja, den Code können wir nehmen, den kann ich dann noch 5 Jahre betreiben, forken, pflegen, Bestand, Status Quo halten oder sogar noch übernehmen und ausbauen. Das hat es ja oft genug gegeben. Das sind natürlich schon noch die großen Vorteile auch von Open Source. Ja, wenn man sie denn will und sieht. Ja, insofern passt das schon. Aber auch dann müssen diese Dienstleister, die das anbieten und diese Software als solches schon noch natürlich existieren und auch die Dienstleister, die das anbieten und sagen, ich partnere mit dem Hersteller und wenn der mal nicht mehr ist, kann ich Kunde dir garantieren, dass wir das Projekt weiterführen können. Dann sind das aber auch eben Open Source committed Dienstleister, die wissen, was sie tun und von denen reden wir hier natürlich dann an der Stelle nicht. Ja? Und man muss aber auch sagen, und das wird jetzt auch gleich tatsächlich noch so ein bisschen zum Problem, das Leben ist kein Ponyhof und wir sind mittlerweile natürlich auch in einem Bereich angelangt, wo Open Source jetzt auch kein Selbstzweck ist oder kein Nice to have oder schön, dass wir was damit gemacht haben, sondern wir haben grundlegend businesskritische, notwendigerweise resiliente IT-Systeme, ob das nur im Business ist, ob das kritische Infrastrukturen ist, ob das NIST 2 ist, dazu der Vortrag morgen, oder ob das tatsächlich auch Staats-IT ist, wie ich es immer nenne, ne? Also Bundesländer, Bundesregierung, irgendwie sowas, digitale Souveränität auf politischer Ebene durch digital souveräne Technik und Software, das muss schon auch funktionieren. Ja? Und auch eine Uni oder ein Krankenhaus, die mittlerweile auch überall Open Source haben, wenn was nicht geht, dann ist da Schicht im Schacht und wenn es ganz blöd läuft, gibt es Tote. Hat es bei Ransomware-Attacken ja schon gegeben. Auch wenn das jetzt nicht Open Source als per se war, aber vielleicht hätten sie mal damit gemacht. Ja. Also natürlich brauchen wir grundsätzlich schon natürlich auch Sicherheit, auch Updates, gesicherte Downstreams von Security Fixes. Natürlich brauchen wir auch Planbarkeit, was neue Releases angeht. Das geht immer nicht nur nach Community Goodwill, wird fertig, wenn es fertig wird. Und natürlich brauchen wir eben auch Verfügbarkeit, dass zum Beispiel in einem SLA binnen weniger Stunden jemand da ist, der sich damit auskennt und so ein System wieder ans Laufen kriegt, weil sonst bleibt das Licht einfach aus. Ja. Also, das haben wir gerade schon so ein bisschen gesagt, ne? Open Source hat, oder ich habe es gesagt, Open Source hat natürlich schon auch seine Vorteile, auch eben die Möglichkeit, das passt gut zu der Frage, selber noch Sachen zu entwickeln, die dann upstream gehen und auch vielleicht wieder Gemeingut werden, weil die öffentlich-rechtliche Hand das finanziert, Public Money, Public Code, oder weil ich eben genau diese Wahlfreiheit irgendwie besitze. Und damit sind für mich auch solche Open Source Investitionen nach wie vor per se immer nachhaltiger, ja? Oder fast immer nachhaltiger, ne? Weil ich zumindest von vornherein erstmal keine Laufzeitlimitierung und kein Vendor-Lock an der Stelle irgendwie habe und ich machen kann, was ich will. Ja? Ich meine, wer einen Atlassian-Stack hat oder eine VMware, der weiß, worum es geht. Und ja, auch wir hatten Atlassian und VMware. Und auf einmal sitzt man da und projektiert ein paar hunderttausend Migrationskosten und vor allem aber eben den Zwang und das kalendarische Datum sucht man sich selber auch nicht aus. Das ist schon Stress. So. Oh jo, lessons learned. Ja. Trotzdem, und das finde ich ja so schön, was ich eingangs schon sagte, Open Source zahlt bevorzugt trotz aller Subskriptionen, SLA, Service-Wartungsverträge, es geht immer noch eigentlich am Ende mehr um den Service-Benefit, den ich ja dann tatsächlich trotzdem noch habe. Ich habe einen Ansprechpartner und kann den guten Gewissens in Anspruch nehmen, zusätzlich zu der Nutzungsmöglichkeit gegenüber einer proprietären, kommerziellen Lizenz, wo es einfach darum nur geht, dass ich es überhaupt erstmal benutzen darf. Und im Zweifelsfall, auch das spielt eine Rolle natürlich zunehmend mehr, Sicherheit, Audit, mit dem Finger auf jemanden zeigen zu können, der schuld oder für etwas verantwortlich ist, ist heute auch eine Menge wert. Ja. Mein Problem ist einfach, wenn ich das jetzt für die nächsten Jahre so ein bisschen weiter denke, ja, was passiert? Und so ein Kuckuck hat solche Projekte und da kommen nämlich jetzt Supportfragen oder Erweiterungssachen oder eben Rückfragen oder es geht was schief und läuft nicht, vielleicht war es auch wirklich ein Bug. Was passiert dann? Ja, wenn dieser Kuckuck keinen Back-to-Back-Service-Support-Vertrag mit dem Hersteller hat, den man dann eben normalerweise hätte, dann kann er den Hersteller einfach so anmailen und sagen, hey, du hast da einen scheiß Fehler drin, was ja vielleicht sogar stimmt. Es ist ein Fehler. Ja? Aber trotzdem ist es Aufwand. Oder ich frage im User-Forum, dann geht da die Diskussion los und am Ende heißt es auch einfach, das Softwareprojekt hat nicht funktioniert im Bundesland XY, die kommen mit der und der Plattform nicht aus dem Knick. Blöde Software, hab doch gleich gesagt, Open Source funktioniert nicht. Ah, mit der und der Software wäre das alles nicht passiert, wenn man sie gekauft hätte. Das heißt, der Hersteller hat natürlich, obwohl er nicht involviert ist, ein Imageproblem. Und natürlich auch vielleicht sogar einen Zwang zum Handeln, um einfach sein Projekt, an dem man nicht beteiligt ist, zu retten. Und da gab es auch immer wieder Situationen, dass die Hersteller dann rein sind, um dann vielleicht auch mit dem eigentlichen Auftraggeber dran zu arbeiten, aber dann schon klar mit dem Ziel, wenn in 2 Jahren verlängert wird, habt ihr jetzt gelernt und wir würden gerne wieder zurück ins Boot kommen. Ne? Weil wenn ich mich nicht drum kümmere, dann wird in 2 Jahren abgekündigt und was anderes gemacht, dann habe ich auch verloren. Das heißt, das ist echt fies. Ja? Ich muss irgendwie einfach leisten, ja? Und damit eigentlich auch perverserweise dem Kuckuck sein Geschäftsmodell legitimieren und ermöglichen, weil es hat ja funktioniert am Ende des Tages, das Projekt lief. Schwierig. Ja? Und das andere ist eben auch, Projekte laufen blöd, die Warnung ist doof, die Presse ist schlecht, es dauert alles länger als geplant, anstatt dass wir hier Leuchttürme setzen, Erfolgsprojekte feiern, zügig durchkommen und einfach mal zeigen, wie gute IT-Projekte funktionieren können, das ramponiert auch einfach schon, ich sag mal, unsere Szene. Und am Ende, wir hatten das ja in den letzten 10, 20 Jahren ein paar Mal. Die Leuchtturmprojekte von München, bis ein paar andere Sachen, immer wieder Open-Source-Strategien von Bundesländern, die dann doch nicht und doch. Da gibt es viele Gründe, da ist noch viel mehr passiert, aber zumindest auch das Credo war dort ja immer, die Software konnte nicht. Ja, obwohl man vielleicht auch überlegen musste, vielleicht waren wir alle noch ein bisschen naiv und auch die Beteiligten hatten wenig Erfahrung. Vielleicht waren es aber auch einfach die Falschen oder nicht die richtigen Leute involviert. Vielleicht haben einige Dienstleister oder Auftraggeber auch zu sehr versucht, das Ding alleine zu spielen, anstatt die Profis, die sich damit auskennen, mit reinzuholen. Haben wir aber alle nichts davon. So, und das ist natürlich jetzt ein Titel, der ist ein bisschen starker Tobak. Open Source wird ausgerottet. Ja. Zumindest, ich sehe es tatsächlich ernsthaft bedroht. Und das ist mir so vor 1,5 Jahren mal klar geworden, wenn man das nämlich noch weiter denkt, dass ich schon die Frage stelle, ja, gibt es denn in 3 Jahren noch Open Source? Also irgendwas wird es immer geben, aber so wie wir es heute kennen, dass wir wirklich sagen, Deutschland, der Staat, die Bundesländer, die Behörden gehen Open Source, ja, ganz klar. Die Unternehmen haben auch nur eine beschränkte Marge. Ist ja nicht so, dass die alle 20 Millionen Euro Gewinn machen und wenn mal 3 Millionen wegfallen, dann, oh, schade, dann wird eben doch Prosecco statt Champagner gekauft. So ist das jetzt auch nicht. Ja? Die Unternehmen machen auch alle nur einen überschaubaren Gewinn und würden gerne mehr Löhne zahlen, mehr Leute einstellen und so weiter und so fort. Ja? Aber am Ende ist es auch einfach so, mit den ersten 19 Projekten decke ich die Grundkosten und mit dem 20. mache ich überhaupt erstmal den Jahresgewinn, dass sich das überhaupt finanziert. Ja, oder mit dem 21. Projekt hinten raus. Und wenn da einfach 2, 3 Projekte nur wegfallen, 2, 3 Bundesländer verloren gehen und wir haben nun mal, naja, nur, ja, immerhin noch, aber 16 Bundesländer, ja, und die halt vielleicht wo in diesem Jahr 5 ausschreiben. Und wenn dann Kuckuck 2, 3 Bundesländer wegnimmt, wo es mal 7-stellig wird, weil man endlich mal über 100.000 Leute redet und nicht nur über 4.000 Leute für die Uni zum 10.000 Euro Dummypreis, ja, dann geht da wirklich was verloren, ja. Und das sorgt schon auch dafür, und das sehen wir in der Szene auch, dass auch mal Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Ist nicht immer alles rosig, da muss auch mal gespart werden. Ja? Das heißt eben auch, dass ich vielleicht keine neuen Leute einstellen kann, wie ich gerne würde, weil ich einfach sagen muss, nur für 2 Entwickler habe ich noch Geld, für 7 nicht. Ja? Die Roadmap und der Druck wäre da, um 10 einzustellen, aber woher denn das Geld nehmen, um sie zu bezahlen? Das heißt, da leidet natürlich schon auch unsere Entwicklung und damit auch unsere gesamte Szene. Damit übrigens ja auch das Gemeingut, was über diese freie Software tatsächlich auch lizenzfrei für alle uns nutzbar gemacht wird. Und am Ende komme ich vielleicht auch wirklich zu dem Schluss, dass ich sagen muss, nee, ganz ehrlich, dann lasse ich mich selber irgendwo als Berater anstellen, mache einen Tagessatz, was nicht finanzierbar ist, wenn die Firma nicht mehr funktioniert, dann muss man es lassen. Ja, und dann wird so ein Bums eben einfach mal verkauft, dann wird die Software assimiliert und einverleibt. Auch dazu gab es ja Beispiele in den letzten Monaten. Ja? Aber das sind natürlich Gründe, weil es einfach nicht attraktiv ist, sich dafür die grauen Haare wachsen zu lassen oder dass einfach man Angst hat, dass man damit in 2, 3 Jahren nicht mehr über die Runden kommt. Und dann gibt es halt irgendwie einen amerikanischen Konzern, der irgendwie so ein Projekt einfach mal schluckt, solange es sozusagen noch was wert ist. Ja? Und das finde ich schwierig, weil ich sehe da wirklich das Risiko zumindest, bin ja kein Hellseher, aber ich sehe das Risiko eines echten Anbietersterbens. Und das bringt mich natürlich dann schon auch zu der Frage, für wen schreibt oder mit wem schreibt die Verwaltung in 3 Jahren denn noch Open-Source-Projekte aus? Die Kuckucksleute haben ihren Schnitt gemacht, vielleicht haben sie dann auch ihre eigenen Projekte gemacht. Die leben für den Moment und nicht dafür, dass das in 4, 5 Jahren noch funktioniert. Das ist dem in der Sekunde gerade schied egal. Ja? Aber wenn es dann einfach kein Major-Release mehr gibt oder wenn es die komplette Software nicht mehr gibt, dann kann die noch betrieben werden, solange wie das, die Ausschreibung jetzt da gerade läuft, für 3 Jahre oder vielleicht 4 mit Verlängerung oder sowas. Aber fürs Folgeprojekt, wo nichts mehr ist, kann ich nichts mehr beschaffen. Und das sehe ich ernsthaft als Bedrohung für den Open-Source-Standort Deutschland und auch für das, was wir hier in den letzten Jahren wirklich erreicht haben. Open-Source in der Verwaltung, Open-Source in der Politik, digitale Souveränität. Ja, ich so ein kleines Buzzword aus den letzten Jahren, aber ich glaube da wirklich dran. Und dann ist halt wirklich die Frage, stell dir vor, es ist Open Source oder es ist digitale Souveränität und keiner ist mehr da. So, nun will ich ja nicht immer nur nölen, jetzt sind alle so ein bisschen depressiv und schlechte Stimmung und Weltuntergang und wo ist die nächste Klippe, lass uns runterstürzen. Nein, ja, man kann ja was tun, Problem erkannt, Gefahr gebannt. Klar, für mich ist tatsächlich der Schlüssel, Privatunternehmen, die können noch halbwegs frei Schnauze beschaffen, einige müssen ausschreiben, auch da gilt das analog, aber die meisten können ganz gut machen und wenn sie halbwegs fit im Kopf sind, gehen sie über die Qualität, egal ob das dann proprietär oder Open Source ist, aber sie gehen über die Qualität. Ja. Aber eben im Bieterverfahren, also in diesen öffentlich-rechtlichen Ausschreibungsverfahren, da muss meiner Meinung nach einfach nachgebessert werden. Ja. Für mich müssen diese ausschreibenden Stellen, was ja oft noch nicht mal Softwareleute sind, wie gesagt, gestern Hanig, heute Software, ja, wird ausgeschrieben, dass sie eben verstehen und wir müssen als Open Source Community im Rahmen von einer Lobbyarbeit das vielleicht auch wirklich mal vertreten und klar machen, ja, dass sie da eine Verantwortung haben. Weil sie gestalten auch den Anbietermarkt. Nachfrage bestimmt Angebot. Und wenn ich nur über den Preis nachfrage, kriege ich natürlich auch nur Preisangebote rein. Auch langfristig. Das hat man vor 20 Jahren eigentlich schon mal alles gelernt und gewusst. Nachfrage bestimmt Angebot. Ja? Und dass man eben auch wirklich verstehen muss, als Bundesland, dass man sich eben auch den Anbieter- und Partnermarkt irgendwie kaputt macht, wenn man da nicht aufpasst. Und vielleicht auch wirklich mal ganz bewusst politisch sagt, wir machen das anders. Und vielleicht zahle ich dann sogar ein bisschen mehr Euronen, vielleicht sogar tatsächlich mal nicht. Aber ich muss es doch wirklich auch als Aufgabe meiner Verwaltung mit auf den Weg geben und sagen, Kinders, das sind die Entscheidungskriterien. Es gibt ab und zu Ausschreibungen, habe ich gesehen, da spielt Nachhaltigkeit, Stromsparen, grüne Computer, Recycling eine Ausschreibungsrolle. Ich finde, nein, ist ja ein Grund. Auch Energieverbrauch von einer Schulcloud und so weiter. Nur so sorge ich dafür, dass sparsame Rechenzentrum und sparsame Server halt attraktiv werden. Nachfrage bestimmt Angebot. Ja. Aber das ist in dem OSS-Bereich für mich noch nicht da. Ich hätte ganz gerne so ein Code of Conduct, so ein gemeinsames Verständnis, was ist gute, nachhaltige Open-Source-Beschaffung. Ja. Ich sage jetzt mal so eine Charta. Ja. So ein Verständnis, wo vielleicht auch eine Verwaltung sagt, ja, die verfolgen wir hier. Sustainability, Nachhaltigkeit. Ja. Und dann kann eben Open-Source-Software für mich auch nachhaltiger und günstiger sein, weil ich eben in 4, 5 Jahren immer noch ein multiplen Markt habe und nicht ein Monopol oder Oligopol, weil das Einzige, was dann passiert, ist, weiß man, ja, sobald ich ein Monopol oder Oligopol, also 2, 3 große zentrale Anbieter habe, das Erste, was die machen, Preis anheben. Ist völlig logisch, dass das teurer wird, ja, wenn es nur noch einen oder keinen Anbieter mehr gibt. Völlig logisch. Insofern muss man da halt ein bisschen längerfristiger denken und über die aktuelle Ausschreibung hinaus. Was haben wir da? Die ausschreibenden Stellen in der öffentlich-rechtlichen Verwaltung können grundsätzlich mit mehreren Instrumenten solche Ausschreibungen machen. Das eine ist überhaupt erstmal Markterkundung. Das ist etwas, was man eigentlich immer tun sollte. Dass man erstmal sich ganz neutral, ohne Ausschreibung anguckt, welche Spieler gibt es da draußen. Ab und zu kriegen wir solche E-Mails. Ja, wir machen gerade Markterkundungen, schicken uns noch mal ein paar Infomaterialien, machen Sie mal eine Preisindikation, was würden denn 1000 Leute so grob kosten und was könnt ihr denn featuremäßig oder so. Dass man wirklich einfach mal sagt, erzählt uns, was wäre gut und sinnvoll. Wird viel zu wenig gemacht, weil kostet Zeit, also Latenz in der Ausschreibungsdauer. Ne? Man ist mal 2, 3 Monate damit beschäftigt und es macht natürlich Arbeit. Und wenn alle sagen, ich habe so einen vollen Schreibtisch, zack, 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 die Ausschreibungen müssen weg, dann gehe ich nicht erst noch in irgendwelche Diskussionen und Dialogverfahren oder sowas rein. Aber genau genommen ist es eigentlich ja sogar eine Pflicht der Vergabestellen, natürlich zu wissen, was man konkret ausschreibt. Und das kann ich auch nur, wenn ich weiß, was es da draußen gibt. Ja? Dann haben die Vergabestellen den wettbewerbsrechtlichen Dialog oder das Verhandlungsverfahren. Habe ich ein, zwei sehr schöne Sachen mitgemacht. Das ging ein Jahr lang mit 3 oder 4 großen Bieterkonsortien. War ein sehr großes 8-stelliges Projekt. Ja, war es auch wert. Und da wird dann eben mehrfach verhandelt. Was könnt ihr als Lösung bieten? Was brauchen wir? Wie würdet ihr das konzipieren? Und so weiter. Und am Ende eines solchen Verfahrens stehen überhaupt erstmal Ausschreibungsunterlagen, wo drin steht, das wollen wir beschaffen. Das macht man jetzt vielleicht wirklich nicht für Haarmilch, ne? Schon klar. Aber für ein großes IT-Projekt, wo es ja auch darum geht, was muss das können, wie soll das sein, was sind eigentlich unsere wirklichen prozessualen Bedürfnisse da dran, ja, kriegen wir das da reingedengelt oder ist das so ein typisches Ding, das waren die Prozesse, so denkt die Software und das ist gar nicht kompatibel miteinander auf den zweiten Blick. Ja. Das macht schon Sinn, dass man wirklich die Zeit in solche Verhandlungsverfahren irgendwie steckt und damit erstens den Anbietern auch die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, wir passen uns euch an, wir können das umsetzen, wir können das entwickeln oder wir können das verstehen und anbieten. Ja. sind ja vielleicht auch berechtigte Interessen. Also man lernt als Anbieter da ja auch durchaus eine ganze Menge über den Kunden. Das ist schon wertvoll. Aber eben der Anbieter lernt auch eine ganze Menge, was denn da draußen technisch überhaupt Sinn ergibt und wie wir zum Beispiel so ein Problem lösen würden. Unabhängig von dem Kuckuck-Problem. Ich habe oft Ausschreibungen, wo dann irgendwas gefordert, wo ich sage so, ja, ich weiß, warum ihr das fordert, aber wir würden das ganz anders lösen. So schon vom Ansatz her. Ja? Nehmt doch den Fahrstuhl statt das Klavier beim Lift außen durchs Fenster zu schieben oder so. Und wenn man mit uns aber nicht redet und die Ausschreibung da ist, dann kann ich da schlecht gegen an.
Das hat auch ein Geschmäckle, das ist doch keine Ausschreibung mehr,
wenn du das auf deine Karte. Der Vorwurf oder der Einwand war gerade, das hätte Geschmäckle. Ja? Wenn das so ist, das sind ja offene Verfahren, hat es nicht. Weil das ist offen, das ist transparent. Da sind mehrere Firmen dran beteiligt oder jeder kann einfach sagen, ich mache mit und investiere die Zeit in so einen vergaberechtlichen Dialog, in so ein Verhandlungsverfahren. Und am Ende steht eine normale Ausschreibung, auf der sich jeder bewerben kann. Aber wir haben halt gemeinsam einen Weg gefunden, wie was umgesetzt wird und ob das zum Beispiel sinnvoll ist, zwei Funktionen zu verknüpfen oder ob das einfach gar keinen Sinn ergibt. Und es vielleicht auch niemanden geben würde, der es anbieten könnte. Ja, auch das kann ja sein. Manchmal werden Sachen ausgeschrieben, da gibt es überhaupt keinen. Ja, aber auch das muss man lernen. Aber in der 0815-Ausschreibung haben wir halt A- und B-Kriterien. A-Kriterien sind Muss-Kriterien. Wenn ich die nicht erfülle, fliegt die Ausschreibung ungelesen in den Mülleimer. Ich kann für 3 Euro angeboten haben. Wenn ich ein A-Kriterium nicht erfüllt habe, dann herzlichen Dank beim Durchblättern. Nach 3 Minuten sagt der Prüfer, das war ja einfach. Ich kannte mal jemanden, der hat Vergabesachen bei einem großen Telekommunikationsanbieter gemacht. Und dessen liebste A-Kriterium ist immer, das Angebot musste unterschrieben sein. Und er meinte vor 15 Jahren, es gab große, große Anbieter über viele Millionen Euro, die waren einfach nicht richtig unterschrieben. Während vielleicht, das ist natürlich Formalfehler, das ist natürlich doof, ja, ist was anderes. Aber A-Kriterien sind einfach zum Beispiel, es muss unter einer üblichen Open-Source-Lizenz stehen oder, es muss barrierefrei sein, da gäbe es so ein paar Sachen. Und dann haben wir B-Kriterien und die machen Arbeit. Weil B-Kriterien sind Bewertungskriterien. Ja, wo ich dann eben sagen kann, das ist 2 Punkte, das ist 5 Punkte, das ist besser, das ist schlechter, ich muss mal vergleichen. Und an der Stelle mache ich mich natürlich auch als ausschreibende Stelle relativ schnell angreifbar. Ich habe viel über Ausschreibungsrecht gelernt und habe ein paar Mal tatsächlich auch selber Anwälte für Ausschreibungsverfahren ins Rennen geschickt. Und am Ende ging ich immer zu meinem Anwalt und gesagt, so, du, das ist unfair, das kannst du denen nicht vorwerfen, das konnten die nicht wissen. Und also man kann echt, ich würde nie ausschreiben wollen, man kann es nur falsch machen und kriegt dann so völlig großkotzig von den Anwälten so vor, ja, das ist überhaupt nicht geeignet, völliger Scheiß, was sie da gemacht haben. Ich hatte mal Mitleid mit der Gegenseite, muss ich sagen. Was eben auch der Grund ist, warum man sich nie selber verteidigen sollte. Ja, aber natürlich ist es einfach so, das macht Arbeit. Im Vorfeld, in der Auswertung, in der Diskussion, in der Angreifbarkeit. Das macht man vielleicht erstmal nicht, wenn man eben nicht genau diese politische Direktive zum Beispiel auch mal kriegt. Wir wollen das als Land. Wir wollen, dass das hinkommt. Ja. Und als Beispiel für so, ach so, genau. Und mit der OSBA, dieser Open Source Business Alliance und ein paar anderen Open Source Arbeitskreise in Verbänden, da tun sich in den letzten, im letzten Jahr jetzt ein paar Leute zusammen. Wir versuchen einfach mal Ausschreibungskriterien oder so ein Code of Conduct irgendwie zu entwickeln. Weil man muss ja, man kann ja nicht immer nur meckern, man muss ja auch mal Lösungen anbieten. Ja? Und versuchen das gerade irgendwie zu machen, freuen uns auch über Partnerschaften mit der öffentlich-rechtlichen Hand. Auch da gibt es ja durchaus Leute, Spieler oder auch Bundesländer, die das ja durchaus schon verstanden haben und selber auch vorantreiben wollen, auch wenn sie es vielleicht noch nicht ganz so dramatisch sehen wie ich, aber grundsätzlich das verstanden haben, was sie für eine Verantwortung haben. Und da schauen wir gerade, was da ist. Eine Idee ist, die stelle ich jetzt einfach mal so vor, dass vielleicht tatsächlich irgendwo ein Zertifikat für nachhaltige Open-Source-Beschaffung oder nachhaltiges Open-Source-Dienstleister existieren könnte. Das könnte man dann relativ einfach als A-Kriterium zum Beispiel fordern, dass das eben so ein solches Projekt sein muss. So wie ich eben sagen muss, der muss von dem Hersteller so und so MSCE-Dingsbums zertifiziert sein und so weiter. Zertifikate sind immer super. Haken dran, kein Aufwand, hat Vorteile. Ne? Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wer ist diese Zertifizierungsstelle, was sind die Kriterien und passt das für alle und so weiter und so fort. Aber es ist definitiv was, was man mal durchdenken und berücksichtigen muss und wir auch da überlegen, ob zum Beispiel die OSBA eben anhand eines Code of Conduct sozusagen so eine Art Fairtrade-Siegel machen kann. Das sind die Kriterien und dann kann man sagen, der erfüllt das nicht. Und dann hat man ein sehr greifbares, sehr niedrigschwelliges Kriterium. Denn darum geht es mir gerade. Das muss einfach selbst im Stress mit jemandem, der unwillig ist, einfach handhabbar sein und funktionieren. Ja, sonst funktioniert das nicht. Ja. Das andere ist, dass ich gerade eben diese Katalog Bausteine entwickeln möchte für A/B-Kriterien. Ja, wer sich da mit dem Vertragswesen ein bisschen auskennt, es gibt diese EVB-IT-Verträge, diese Standardverträge, um eben IT-Projekte relativ katalogmäßig durchkreuzen zu können, um Standardverträge zu machen, die auch für beide Seiten dann fair sind. EVB-IT gibt es ein paar Ausprägungen, Service-Hosting, Lizenzen und so. Und ich würde ganz gerne so eine Art, salopp gesagt, EVB-IT-Vergabekriterien haben, wo man einfach sagen kann, okay, Baustein 2, 3, 5 und 7 nehme ich in die Vergabe mit rein. Die ist juristisch geprüft. Ja, das wäre dann mal unsere Aufgabe, dass dann eben auch Anwälte mal gesagt haben, das finden wir vergaberechtlich einwandfrei, kann man so fordern, die sind begründet, das ist Copy and Paste. Ja, weil natürlich, das Argument ist immer, ich habe so viel zu tun, bei der nächsten Ausschreibung mache ich es besser, jetzt muss ich es mal schnell wegschaffen. Und damit müssen wir natürlich umgehen können. Und das wäre jetzt so ein Beispiel, ja, das ist alles noch nicht spruchreif, Arbeitsfassung von so einem B-Kriterium, wie ich mir das so vorstelle. Ja, das passiert immer wieder, dass ich in B-Kriterien einfach auch begründen oder Konzepte oder darlegen muss, wie gedenkst du das zu tun. Und ein schönes Argument könnte ja zum Beispiel genau das sein, was wir da vorhin schon mal so kurz hatten. Was passiert denn, wenn ich beauftragte Anpassungen habe? Ist das eine Sackgasse? Der Anbieter gibt, also der Auftraggeber gibt Geld aus, das funktioniert auch für 3 Jahre, aber beim übernächsten Release fängt er wieder von vorne an, weil es nie upstream gelandet ist. Und vor allem Public Money, Public Code, es ist nie upstream gegangen und damit gerade aus der öffentlich-rechtlichen Hand auch nie der Gemeinheit zur Verfügung gestellt worden, sondern dann war das quasi ein Fork mit Sackgasse. Also unnachhaltiger geht eine Investition kaum, als wenn es ein Einmalschuss ist, der anschließend weggeschmissen werden muss. Ja, insofern finde ich das tatsächlich ein sehr, sehr legitimes Kriterium im Sinne der Open-Source-Software. An der Stelle kann es aber nicht darum gehen, die Welt zu retten, ja, sondern Ausschreibungsrecht ist schon ganz klar mit dem Ziel, sondern um eben auch tatsächlich zu gucken, ist das ein Kuckuckbieter, ist jemand Open Source committed, ist er aus der Szene, hat er die Kanäle und über die Bande, wenn man mehrere solche Kriterien hat, habe ich dann eben auch die Hersteller und die richtigen Leute dazu mit im Boot. Hier vorne war noch eine Frage, bitte.
Also ich finde die Idee gut, ich stelle mir nur vor, jemand, der das bewerten soll, der braucht schon ganz schön Ahnung von Open Source Entwicklungsmodellen, entscheiden zu können, ob das ein plausibles Konzept ist, in Sachen Rückfließen zu
machen. Die Frage ist, wer soll das bewerten? Gerade wenn vielleicht die Vergabestelle nicht so Open-Source-mäßig drin ist, ne? Und gerade wenn das jetzt so weich und gummimäßig wird, wer soll das überhaupt noch bewerten? Also zum einen, es gibt ja solche B-Kriterien sowieso. Also das ist per se erstmal ein gutes Vergabemittel, ja, an verschiedenen Stellen, Straßenverkehrsplanung oder was es auch immer so gibt, ne? Wie könnte ein Radweg gebaut werden oder so. Das gibt es immer wieder, insofern ist das nicht neu und nicht ungewöhnlich. Ja? Zum anderen sorgt das dann eben dafür, dass die Fachabteilung eben auch mit einbezogen wird und werden muss. Und dann hat man auch automatisch Fachleute involviert und muss sich halt einen Kopf machen. Ist richtig. Entscheidend ist bei sowas aber, ähnlich wie eine Abi-Prüfung, dass ich eben, ich habe da was vorbereitet, auch einen guten Bewertungsmaßstab einfach habe, der eben ganz klar schon mal recht gut abstecken lässt, auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten zum Beispiel, ja, können auch 0 bis 3 sein oder weiß der Geier, dass das irgendwie Sinn ergibt und dass das funktioniert. Und das ist eben jetzt die Kunst. Wie gesagt, das ist auch eine Arbeitsfassung. Bitte nicht mit mir über Details jetzt schon diskutieren. Ja, aber dass man halt versucht, da über 5, 6 B-Kriterien einen guten Maßstab zu finden. So, ich gehe jetzt mal so fließend. Ich bin auch gleich fertig damit, aber bauen die Fragen mal mit ein. Ganz hinten, du warst, glaube ich, als Erster, ne? Fairerweise. Ich muss sie nochmal für die Aufzeichnung dann fairerweise wiederholen, warum nicht eben Public Money, Public Code im Prinzip eigentlich ein hartes A-Kriterium auch einfach ist, ja, muss hart veröffentlicht werden und dann könnte man sich das so ein bisschen sparen. Ich verkürze jetzt mal ein bisschen sehr. Ja. Grundsätzlich ja, und das schließt es auch nicht aus. Ich bin auch noch ein Freund von 2, 3 A-Kriterien und tatsächlich aus dieser Idee, man bräuchte ein A-Kriterium, was dafür sorgt, dass dieser Code zwangshaft veröffentlicht werden muss unter einer Open-Source-Lizenz. Und dann gab es damals die Diskussion, ja, aber welche Open-Source-Lizenz? Ja, und überhaupt, und wie soll das gehen? Und dann habe ich gesagt, das ist mir eigentlich scheißegal, welche Open-Source-Lizenz das ist, weil solange der Code öffentlich da ist, unter einer Lizenz, der genauso eine Öffentlichstellung macht, ermöglicht, habe ich mein Ziel erreicht. Und tatsächlich ist daraus die Idee zu Open-Code entstanden. Ne, dieser Bundes-Git hieß das damals noch bei mir. Ja, es bräuchte ein Bundes-Git-Repository und der Anbieter wäre verpflichtet, das da zu veröffentlichen. Und daraus ist dann irgendwann mal Open Code als Idee entstanden und funktioniert, glaube ich, ganz schön gut und lebt nämlich genau das. Ändert aber noch nichts dran, was mit Projekten ist, wo zum Beispiel gar keine Anforderungen an Anpassungen und so weiter sind. Und ich ja trotzdem gucken muss, dass die Trittbrettfahrer, ja, die Trittbrettfahrer kann man noch halbwegs ignorieren, die klauen Geld, töten aber nicht den Nachwuchs oder Kuckucke, die wirklich auch unten das dauerhaft zerstören. Das deckt das halt alleine nicht ab. Ja. Mit Blick auf die Zeit, bitte.
Wenn ich mit einem gesunden Maß an Unschärfe auf dein Anliegen gucke, dann ist die Überschneidung zu der Lizenzänderung bei HashiCorp durchaus vergleichbar. Findest du da noch meinen
Ich bin jetzt nicht textlich fit, was die Lizenz bei HashiCorp war, auch wenn ich schon mal gehört habe. Da kann ich nicht im Detail mitreden, aber ich glaube, ich kann es allgemein beantworten. Ja, es gab auch in den letzten eineinhalb Jahren einige Firmen, ich kenne zwei, drei, die ihr Lizenzmodell geändert haben, um den Kuckuck auszusperren. Dass es eben man von freieren Lizenzmodellen zurückgehen musste, um eben den unlizenziert wäre das falsche Wort, aber den genauso einen Kuckuckseinsatz des Codes durch Trittbrettfahrer etwas mehr kontrollieren zu können. Also das Gegenstück, wo ich vorhin sagte, der kommerzielle Anbieter hat ein paar Steuerungsmöglichkeiten. Und das finde ich schon erschreckend, ja, dass wir einfach nach 15 Jahren sich Unternehmen hinsetzen müssen und darüber diskutieren müssen, EU, PLA, AGPL oder was auch immer das sein soll, um das zu mitigieren. Aber die Ursachen von diesen, wir haben wahrscheinlich die gleichen im Kopf, sind tatsächlich diese Fälle. Das weiß ich in den zwei, drei, die ich kenne, dass das definitiv da reinspielte. Ja, wie gesagt, das sind so Bewertungskriterien, das macht man dann immer so, dass man da noch Faktor 50 macht, dann gibt es halt in dem Fall jetzt vielleicht 250 Wertungspunkte. Und für die, die das nicht kennen, so eine A-B-Ausschreibung, so eine mit B-Kriterien, ist dann halt immer automatisch, und das ist das Schöne, eine Ausschreibung, die nicht nur über den Preis gehen kann, sondern auch den Wertungspunkte berechnen muss. Und dann gibt es meistens eine Formel, 60% Preis, 40% B-Kriterien. Ja, oder dann gibt es sowas Preis durch B-Kriterien gleich Wertungszahl sozusagen. Das heißt, auch je mehr Qualität ich habe, umso mehr Preis kann ich dann auch tatsächlich aufrufen, um zum selben Scoring am Ende zu kommen in der Ausschreibung. Und das sorgt eben dafür, dass natürlich zum Beispiel auch durchaus jemand ja noch frei anbieten kann, alleine und gegen die Hersteller. Ja, aber dessen Preis mit meinem Qualitätspreis der Herstellerbeteiligung dann durchaus eben vergleichbar und wettbewerbstauglich ist, weil ich eben die Vorteile, die ja dadurch entstehen und das, was dahinter steckt, durchaus in das Scoring mit einrechnen kann. Und dann kann ich tatsächlich, wenn man da ein bisschen Mathe betreibt, kann ich mir ganz genau ausrechnen, wenn ich hier 50 Punkte mehr mache, dann muss mein Preis 7 Cent, kann mein Preis 7 Cent pro Nutzer teurer sein, weil das direkt umrechenbar ist, das lebt der Dreisatz. Und insofern kann ich darüber auch ganz bewusst selber kalkulieren, was steuere ich, wie biete ich an und so weiter und so fort.
Ist das deine Liste oder ist die von der echten Ausschreibung?
Das ist jetzt meine Liste als Blaupause für eine von 5 oder 6 B-Kriterien. Und die anderen 4 oder 5 sprengt jetzt hier den Rahmen und sind auch noch nicht ganz fertig. Wir basteln noch dran. Da sind aber dann, komme ich gleich noch dazu. Bitte. Oh ja, ich stehe ja gerade hier, oder? Also wir sind die Chance, dass eine Veränderung passiert. Ich bin doch gerade dabei. Also ich bin ja auch nicht alleine. Ne? Wir haben bei der Ostbase eine kleine Arbeitsgruppe mit 5, 6 Leuten. Andere Verbände, weiß ich, denken auch drüber nach. Wir schließen uns kurz. Ich würde mal ganz gerne hier das noch mit Ehre über die Ziellinie bringen. Ja? Also, das Schöne ist, das sind eben keine K.O.-Kriterien. Das heißt, es können auch Neueinsteiger rein. Und es geht eben zum Beispiel auch um Konzept. Gab auch so ein paar Diskussionen, hat in der Vergangenheit schon ganz viel Code contributed. Kann man vielleicht als 1 von 5 mit einfließen lassen, aber für mich zählt das Konzept. Ich kann darlegen, dass ich eingebunden bin, dass ich den Hersteller involviere und so für die Zukunft finde ich fast ein bisschen interessanter, weil es müssen auch junge Unternehmen natürlich reingehen können. Ja? Und andere B-Kriterien, das wollte ich jetzt noch kurz zeigen, ist eben zum Beispiel sowas, kann er auch schulen. Ja, ich habe einen aktuellen Fall eines kommunalen IT-Dienstleisters, eines Bundeslandes, der hat eine Monitoring-Schulung ausgeschrieben. Das Erste, was er ausgeschrieben hat, waren die Schulungsinhalte, die seit 3 Jahren nicht mehr aktuell ist. Kann man mit den aktuellen Versionen gar nicht mehr schulen, gab es Major Release, Copy and Paste von früher. Das Zweite ist, er hat 2 Schulungswochen in 5 Tagen ausgeschrieben, sodass unser Robert auch klar gesagt hat, Punkt 1, die Inhalte gibt es nicht, Punkt 2, in 5 Tagen unmöglich. Also fängst du an, Bieterfragen zu stellen, zu diskutieren, da fließen ein paar Stunden rein. Ja? Und dieser Hersteller sagt auch eben, ich kriege eine Lizenzgebühr pro Teilnehmer. Darüber kann man streiten. Wenn man sein eigenes Schulungsmaterial benutzt, kann ich das natürlich rechtlich immer auch so machen. Aber prinzipiell ja, irgendwie muss Geld in Entwicklung zurückfließen und Training von Leuten ist eben auch, selbst wenn wir das als Partner machen, ich verdiene als Akademie mein Geld mit der Schulung dieser Software. Also gehört für mich schon auch dazu, dass ich dem Anbieter davon was abgebe. Das ist genau dieses Gentle Persons Agreement. Ja. Fakt ist aber auch, es ist entschieden worden allein über den Preis. Wir waren nicht auf Position 1, sondern knapp dahinter und jemand, der kein Partner ist, früher mal war, aber nicht mehr ist, der keine einzige Bieterfrage gestellt hat, soweit wie ich das sehen kann, dem das überhaupt nicht aufgefallen oder den es nicht interessiert hat, dass die Inhalte seit 3 Jahren veraltet sind und das vom Volumen nicht klappt, der dem Hersteller nichts davon abgibt und damit einfach per se deutlich günstiger kalkulieren konnte als ich. Ja? Weil klar, wenn man so 500 Euro pro Nase einkalkuliert, dann hat man halt irgendwie 25.000 Euro mehr auf dem Tacho. Ist völlig logisch. Bloß das heißt für mich auch beim nächsten Mal, kann ich das dann eigentlich nicht mehr machen oder ich kann mal die Arbeit mit der Ausschreibung sparen. Und das ist genau dieses Dead by System. Ich müsste meinem Partner illoyal selber in den Rücken fallen oder ich mache meinen Laden zu. Tödlich. Ja? Also auch da können solche Sachen natürlich dann rein und kann den Support sicherstellen. Gibt es eben Back-to-Back-Service-Agreements. Das kann man sehr einfach fordern, aber die Anbieter müssen das eben auch einfach fordern. Und damit letztes Zeug mit Blick auf die Uhr. Wer billig kauft, kauft doppelt. Den Spruch kennt er. Das gilt für die Haltbarkeit von Produkten genauso wie bei IT-Projekten. Ja, aber natürlich auch, ich sehe vor allem tatsächlich das Problem eines Monopol-Oligopols in 3-4 Jahren. Wenn der Wettbewerb nicht mehr da ist und auch die IT-Dienstleister im Wettbewerb nicht mehr da sind, dann werde ich es irgendwie indirekt bezahlen. Das sagen alle üblichen Regeln von Marktwirtschaft. Ja. Und ich glaube einfach, dass wir diesen Konsens einfach haben müssen. Auch ein Verständnis in der Politik und Verwaltung. Und da ist natürlich auch so, ja, Steuergeld muss gespart werden und so. Das kann man schon begründen, aber muss man dann eben auch begründen in der Wahrnehmung der Leute, dass eben erstens man dafür Aufwand treiben muss und zweitens eben wir auch solche parasitären Geschäftsmodelle, habe ich das jetzt mal genannt, wo die auch ausbremsen muss. Ich habe einfach die innere Überzeugung, das darf nicht funktionieren. Ja. Und ja, Fazit hat den großen Nachteil, es ist eine Wiederholung von dem, was schon gesagt worden ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir da ein Problem haben könnten, zumindest dass auch die Open-Source-Entwicklung in Deutschland, was ich da ansonsten momentan sehr, sehr schön und sehr mustergültig habe, empfinde, ordentlich Schwung verliert, weil einfach die Teilnehmer sonst wegsterben, wenn man da nicht aufpasst. Soweit, so gut bis hierhin. Und jetzt hätten wir noch Zeit für die letzten 3 Fragen, die wir noch nicht hatten.
Genau, oder vielleicht auch eher 1, 2.
So, ja, das darfst du jetzt auswählen.
Genau. Ich würde einfach mal 2 Leute auswählen. Einmal hier vorne, da wird so schön gewunken.
Ja, eigentlich stichst du ja richtig im besten Nest in diesem Land. Weil ja kein Unternehmen oder ganz wenig große Unternehmen noch richtig ausbilden wollen. Dass wir ja gar kein Schulsystem mehr haben, wo du sagst, ey, das ist cool, das ist knackig, da kommt hinten was Richtiges raus. Und schlussendlich reduzierst du ja, sag ich mal, auch eine alte Formel. Das heißt, wir haben hier den Software-Kommunismus.
Ja, warte mal.
Wir haben den Software-Kommunismus und die Kritik geht ja an die unrechtmäßige Aneignung von Mehrwert.
Naja, die Kritik geht nicht an die uneigentliche Anhörung von Mehrwert, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das wäre ja vielleicht noch der Trittbrettfahrer, mit dem ich ja noch halbwegs gut klarkomme. Ja? Dann gehört das zu einem gewissen Bereich mit dazu. Ja? Aber wenn es eben so systematisch alle anderen aussticht, dass es nicht Einzelfälle sind und dass es eben nachhaltig das Unternehmen selber tötet, dann packe ich da halt noch eine Schippe rauf. Aber ja, es hat auch was natürlich mit Ehre, Anstand oder, um das zu zitieren, Leben und Leben lassen. Ja? Und das ist vielleicht ein Grundsatz, den wir da nicht vergessen sollten. Hast du
ja, eine kurze Frage jetzt.
Da oben hatten wir noch irgendwas. Ist,
genau.
Das ist eine Möglichkeit, dass wir das Vergaberechtswesen ist. Wenn könnte man das auch das Vorbildwesen lösen, dass man halt nicht Vergabekriterien zuordnet, sondern der Staat einfach Geld in die Community in Form von Überwendung zuwenden. Damit würden die ja genauso gefordert.
Die Frage ist, das ist jetzt Vergaberecht, das ist die Nachfrage. Kann man es nicht auch sozusagen pushen von der anderen Seite über Fördermittel oder über Vergabe, die proaktiv Sachen entwickelt? Ich meine, wir haben ja in Deutschland sowas wie Zendis. Ja, und da kann man ja streiten, muss da mehr Geld rein. Wir haben ja sowas wie Open Source Arbeitszentren, Kompetenzzentren oder Stellen in den verschiedenen Bundesländern. Da tut sich ja momentan auch einiges. Wir müssen als Community bloß noch schaffen, dass die auch funktionieren und Drive kriegen und kein politisches Feigenblatt sind und bleiben. Ja, da steckt auch noch Arbeit für uns. Und da kann man natürlich schon noch über Modelle nachdenken, dass zum Beispiel sowas wie der digital souveräne Behördenarbeitsplatz ein bisschen mehr top-down entwickelt wird und Geld reinfließt in eine Entwicklung. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel und so breit Open Source, da kann ich jetzt 3, 4 Förderprojekte oder 3, 4 Leuchtturmprojekte machen. Es geht um eine große, breite Masse und das ist dann auch, ich sehe jetzt irgendwelche Projekte, sowas wie Open Project oder sowas oder eben Ox oder nehmt, was ihr wollt, Wikis, ja, das muss in der Breite funktionieren, weil hinter all denen, E-Groupware, stecken halt Firmen, OTS, Kicks, die einfach trotzdem ganz normal funktionieren müssen. Und das kann ich nicht alles subventionieren und von Top-Down irgendwie machen. Das wäre, glaube ich, auch nicht gesund und funktioniert nicht. Insofern hat es was mit uns allen und unserem Verständnis zu tun. Und damit verstehe ich es so, für uns alle,
genau,
dass wir jetzt Feierabend, Schluss haben.
Also vielen Dank für die ganzen Fragen zwischendurch, auch für den Vortrag. Danke.